Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schwerelos werden. Hier ist wieder Volker Halfmann und ich möchte mit euch heute nachdenken über die Scham. Warum? Nun, weil die Scham etwas ist, was das Leben beschweren kann, einengt, wie eine Zwangsjacke. Und ich weiß, wovon ich rede, denn genau das habe ich über viele, viele Jahre erlebt. Zunächst einmal hoffe ich, dass viele von euch den Film gesehen haben, The Greatest Showman. Das ist so eine Hollywood-Produktion in einem Musical und da geht es um den Zirkuspionier P.T. Barnum und der Typ hat wirklich so eine, naja, Kuriositätensammlung an Leuten um sich geschart. Also Menschen, die in der Gesellschaft ausgestoßen waren, weil sie nicht der Norm entsprachen. Etwa Kleinwüchsige oder Frauen, die einen Bartwuchs hatten und alle möglichen ja, Auffälligkeiten, Kuriositäten. Und ich habe gemeinsam mit Claudia, meiner Frau, diesen Film gesehen, in Würzburg im Open-Air-Kino. Und ja, ich habe geheult, weil mich das so berührt hat, mir so aus der Seele gesprochen. Es gibt einen Song, der heißt This Is Me. Und ich möchte euch einladen oder euch bitten, schaut euch das auf YouTube an. Dort wird auch der Text mit eingeblendet. Und da geht es darum, dass eben diese Frau mit Bartwuchs sagt, ich verstecke mich nicht länger. Ich höre auf, mich zu verstecken. Ihr grenzt mich aus. Ihr sagt, ich bin so nicht richtig, wie ich bin, aber damit ist Schluss. I won't let the shame sink in. Ich werde die Scham nicht mehr zulassen. Und ich trete jetzt an die Öffentlichkeit, this is me, ich bin so, wie ich bin und so, wie ich bin ich gut, bin ich richtig. Und dieser Durchbruch, das ist was, was mir über Jahre gefehlt hat, eben weil ich mich so geschämt habe dafür, dass ich so bin, wie ich bin, mit meinen Zwängen, mit meinen Ängsten und später dann mit meiner Suchterkrankung, mit meiner Abhängigkeit. Ich konnte nicht mehr in den Spiegel gucken, ich habe mich selbst gehasst, mich geschämt, mich schuldig gefühlt. Wie ist es nun mit der Scham? Wo kommt die überhaupt her? Was ist das? Und warum gibt es sie überhaupt? Vor ein paar Wochen habe ich Folgendes erlebt. Ich war in einem Sozialkaufhaus in Würzburg und da habe ich eine elektrische Kaffeemühle gesehen. Und dachte, wow, geil, das Ding habe ich schon lange gesucht, kostet hier nur 4 Euro, nehme ich mit. Zu Hause habe ich Kaffee da reingeschüttet, das Teil angemacht und es kam nur ganz, ganz seltsame Brösel heraus. Also habe ich die Maschine wieder eingepackt, bin zurück zum Kaufhaus und habe den Leuten dort gesagt, hört mal her, das Teil taucht nix, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Und da schaut mich der Mitarbeiter dort an. Und schaut mir ins Gesicht und sagt, ist auch kein Wunder, dass das nicht funktioniert, denn das ist gar keine Kaffeemühle, sondern eine Popcornmaschine. Und in dem Moment habe ich mich so geschämt. Wie sieht das aus? Nun, ich werde knallrot. Ich habe den Blick gesenkt, konnte ihm nicht mehr in die Augen schauen und habe irgendwas vor mich hingebrummelt wie, oh ja, brauche ich aber trotzdem nicht oder irgendwas. Ich wollte im Boden versinken. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich konnte mich nicht verstecken, sondern man hat mir abgespürt. Man konnte sehen, dass ich mich schäme. Und eben darum gibt es die Scham. Die Scham ist ein zutiefst soziales Gefühl. Und nur Menschen können sich schämen, Tiere nicht. Tiere können Angst haben, Tiere können Aggression haben, aber sie schämen sich nicht. Schämen kann sich nur der Mensch. Und die Scham ist genetisch bedingt. Das heißt, wir bekommen sie vererbt und wir erlernen sie im Alter so zwischen 1,5 und 2 Jahren. Und zwar dann, wenn wir als Kleinkind lernen, unsere Individualität zu entwickeln und zu erkennen. Ich bin ich und ich grenze mich ab von anderen. Und damit kommt das Schamgefühl in unser Leben Und die Scham äußert sich dann eben so, dass die Blutgefäße sich erweitern, wir werden rot im Gesicht, die Schultern hängen, der Blick senkt sich und jeder sieht, dass wir uns schämen. Wozu gibt es die Scham? Nun, sie gibt es darum, damit wir nicht ausgestoßen werden von der Gemeinschaft. Darum schämen wir uns. Die Scham dient dazu, dass wir signalisieren, ich weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich weiß, dass ich hier nicht der Norm entspreche. Ihr müsst mich nicht bestrafen, ihr müsst mich nicht ausstoßen. Ich bin schon bestraft genug, ich schäme mich. Und in der Tat bewirkt die Scham oft, dass unser Gegenüber mit Sympathie und mit Mitgefühl reagiert. In England hat ein Forscher einen Versuch gemacht, und zwar hat er in einem Supermarkt einen Mann einen ganzen Stapel voll Klopapier umstoßen lassen. Der erste Mensch, der das gemacht hat, hat sich dafür geschämt, sichtlich dafür geschämt. Und die Versuchspersonen, die Probanden, haben mit Sympathie reagiert. Das heißt, die haben dem sogar geholfen, das Zeug wieder aufzusammeln. Dann hat er das gemacht mit einem Menschen, der hat das auch umgestoßen, nur dem war das scheißegal, der hat sich überhaupt nicht geschämt. Und die Gruppe, dieselbe Gruppe der Probanden, hat sich geärgert über den Typen. Ja, und da hat sich gezeigt, Scham ist erstmal etwas Gutes. Es soll bewirken, dass wir nicht ausgestoßen werden aus der Gemeinschaft. Und im Mittelalter hat man das sich zunutze gemacht, denn Menschen, die sich an die Normen nicht gehalten haben, wurden öffentlich zur Schau gestellt, an den Pranger gestellt und jeder konnte sehen, da ist ein Ehebrecher, da ist ein Dieb. Ja, und das hat bewirkt in der Regel, dass der Einzelne das nicht mehr getan hat. Mit der Aufklärung sind wir dann immer mehr von der Schamgesellschaft zu einer individualistischen Gesellschaft geworden. Und heute setzt man nicht mehr so auf die Scham, sondern auf die Schuld. Das heißt, ein Dieb wird verurteilt und büßt eine Strafe dafür ab. Es gibt ganze Schamkulturen. Etwa im asiatischen Raum, da ist die Scham auf der Liste der wichtigsten Gefühle gleich auf Platz 2. In der westlichen Kultur taucht das erst auf Platz 32 oder irgendwo so auf. Ja? Also da gibt es Unterschiede. Was ich zunächst sagen will, ist, die Scham ist grundsätzlich erstmal etwas Positives. Das ist das eine. Es gibt jedoch auch eine übertriebene und eine krankmachende Scham. Und diese Scham ist wie ein stinkender, giftiger Nebel, der sich auf deine Seele legt und sie vergiftet und damit läufst du herum. Das heißt, du fühlst dich schmutzig, unwürdig, ausgestoßen und schlecht. Du bist nichts. Du kannst nichts, du bist unwert. So fühlst du dich ständig vor anderen und, wenn es in einem christlichen Milieu, dann eben auch vor Gott. Und diese Art von Scham ist krankmachend. Sie ist oft verbunden mit Schuldgefühlen. Also die Scham bezieht sich auf das, was ich bin. Ich bin nichts, ich bin unwert, ich bin ein Stück Scheiße. Und die Schuldgefühle beziehen sich auf konkrete Taten. Ich hätte das nicht tun dürfen, ich hätte so handeln müssen. Und wenn du so durchs Leben läufst, dann ist das eine solche Schwere. Es ist eine Zwangsjacke, die dir das Leben raubt, die Luft nimmt zum Atmen, zum Leben, zum Vorangehen. Und die Folge davon ist der Rückzug und die Isolation. Du willst mit niemandem etwas zu tun haben. Das hast du natürlich sehr stark bei suchtkranken Menschen. Denn als Suchtkranker entsprichst du nicht der Norm. Wir haben immer noch das Denken in unserer Gesellschaft, auch in unseren christlichen Gemeinden. Wenn jemand suchtkrank ist, dann ist er moralisch defizitär. Dann ist er ein verwerflicher Mensch, der ist selber schuld, der hat sich selber da reingeritten Und ja, moralisch, er hat moralische Defizite. Er entspricht nicht der Norm. Er ist nicht so, wie er sein sollte. Das spürt man. Und darum sind auch gerade suchtkranke Menschen die, die sich abgrundtief schämen und die ihre Sucht verstecken und verheimlichen, eben weil sie wissen, dass sie sonst aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Soweit erstmal dazu, zu diesem Grundgefühl der Scham. Und nun zu der Frage, wie das überwunden werden kann. Um Scham zu überwinden, brauche ich eine Gemeinschaft, in der ich erlebe, hier darf ich so sein, wie ich bin. Hier muss ich keine Masken tragen, hier muss ich mich nicht verstecken, hier werde ich nicht ausgestoßen oder abgelehnt, und zwar auch dann nicht, wenn ich meine dunklen Stellen offenlege, wenn ich meine Schwächen offenbare. Die christliche Gemeinschaft sollte ein solcher Raum sein, ist es aber oft nicht. Wir sagen zwar in unseren auch evangelikalen Gemeinden, hier darf jeder so sein, wie er ist, aber leider stimmt das oft nicht. Menschen etwa, die von dem abweichen, was wir als sexuelle Norm bestimmen, können in unseren Gemeinden sich nicht outen. Schwule oder lesbische Menschen können sich nicht outen, denn das würde eine Ablehnung zur Folge haben. Und das ist eine große, große Not. Es braucht aber eine Gemeinschaft, in der ich so sein kann, wie ich bin, in der ich angenommen werde. Ich erlebe das in den Selbsthilfegruppen so. Die erste Selbsthilfegruppe, die ich besucht habe, das war, als ich in der Klinik war. Da hat man mir gesagt, Junge, am Abend besuchst du die Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker. Und manches in diesem Meeting, wie man das nennt, war mir sehr suspekt und war wirklich seltsam. Das war alles ein bisschen strange. Aber was mich dort absolut geflasht hat, das ist die Offenheit der Leute. Und da konnte man so sein, wie man ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe über viele, viele Jahre versucht, meine Schwächen, meine Krankheit zu verbergen, zu verstecken, es recht in der Gemeinde zu verstecken. Ich wollte, dass das niemand sieht. Und hier war auf einmal eine Gruppe, wo die Leute ganz offen von ihren Schwächen, ihren Fehlern gesprochen haben, von ihrem Versagen, wie sie einen Rückfall gebaut haben, davon, wo sie gewalttätig geworden sind, wie sie besoffen einen Unfall gebaut haben und. Und sowas kannte ich nicht. Sowas kannte ich nicht. Und ich hab Bauklötze gestaunt. Ich habe nur noch da gesessen und dachte, wow, Wahnsinn. Hier darf ich sein, so wie ich bin. Womit hängt das zusammen? Nun, es ist völlig klar, wenn ich eine Selbsthilfegruppe besuche, dann habe ich ein Riesenproblem, denn sonst würde ich nicht da sitzen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu verstecken. Jeder weiß, dass ich ein Problem habe, etwa mit dem Alkohol, sonst würde ich dort nicht bei den anonymen Alkoholikern sein. Ja? Und das ist der Wert dieser oder der Gewinn einer solchen Gruppe. Die christliche Gemeinde sollte eigentlich auch eine solche Gemeinschaft sein, nämlich eine Gemeinschaft von Sündern, von Menschen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Nur leider ist es in unseren Gemeinden noch nicht angekommen, noch nicht durchgedrungen, dass da Sünder zusammenkommen. Das heißt, ich habe ein Problem. Sonst wäre ich nicht in der Gemeinde. Ja, das ist mir so wichtig. Nun, welche Werte und Normen sollten eine Gemeinschaft bestimmen, damit ich dort meine Scham ablegen kann? Zuallererst ist es der Wert, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, ein Geschöpf Gottes, und zwar so, wie er ist. Wir haben das im Grundgesetz so formuliert, die Würde des Menschen, sie ist unantastbar. Und das ist der wichtigste und Wert. Das heißt, wenn eine Gemeinschaft diesen Wert hat, dann bedeutet das, jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Und sei er noch so dreckig, noch so verlaust, noch so egozentrisch, noch so ätzend, noch so schwierig, noch so abgefahren, noch so strange, noch so selbstbezogen, egal wie, er ist von Gott geliebt und gewollt. Und wenn wir diesen Grundwert nicht haben, dann gute Nacht. Also dann grenzt eine Gemeinschaft aus, grenzt sie Menschen aus, wenn sie der Norm nicht entsprechen. Nun, und wenn wir diesen Wert haben in einer Gemeinschaft, dann folgt daraus eine Norm. Normen resultieren ja aus Werten. Und die Norm in einer solchen Gemeinschaft ist die gegenseitige Annahme. Die gegenseitige Annahme. Das heißt, ich nehme mein Gegenüber grundsätzlich an, so wie er oder wie sie ist. Ich entscheide mich, für ihn zu sein, für ihn da zu sein, ihn anzunehmen, ihn nicht abzulehnen, da soll nichts zwischen uns stehen. Das heißt überhaupt nicht, dass ich alles gutheiße, was sie oder er tut. Das heißt überhaupt nicht, dass ich immer die tollsten Gefühle für mein Gegenüber habe. Das kriege ich ja nicht hin. Wenn jemand ätzend ist, dann regt mich das auf. Aber trotzdem bin ich für den anderen. Ich nehme ihn an. Und diese Norm, davon muss eine Gemeinschaft geprägt sein, damit ich dort meine Scham verlieren kann. Wie spielt nun der christliche Glaube damit hinein? Nun, vielleicht kennt ihr die Begegnung zwischen Jesus und der Ehebrecherin. Das findet ihr im Johannesevangelium, Kapitel 7, Abvers 53 bis Kapitel 8, ich glaube Vers 11 oder so. Schaut euch das mal an, lest euch das durch. Das ist einer der genialsten Stellen im Evangelium. Da ist eine Ehebrecherin, die den Normen nicht entspricht. Ich muss das jetzt kurz machen, damit es keine Predigt wird. Nun, diese Frau wird beschämt. Die Pharisäer, die nehmen die Frau, stellen sie in die Mitte, zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, das ist eine Ehebrecherin, die muss gesteinigt werden. Und sie erwarten von Jesus jetzt, dass er das bestätigt. Aber das tut Jesus nicht. Stattdessen hockt er sich erstmal hin, schreibt mit dem Finger in den Sand und nimmt dem Ganzen schon mal den Druck raus. Und dann richtet er sich auf und sagt, bitteschön, okay, steinigt sie, legt los. Ich habe da nur noch einen Vorschlag. Wer von euch ohne Sünde ist, der wirft bitteschön den ersten Stein. Und dann ist betroffenes Schweigen und sie schauen sich an und einer nach dem anderen geht weg. Auch das ist inkonsequent. In Wirklichkeit hätten sie sich zu der Frau stellen müssen. Alle gehören in die Mitte. Alle sind sie Sünder. Keiner ist ohne Sünde. Darum müssten, wenn, bitteschön, dann alle gesteinigt werden. Da liegt das eigentliche Problem. Aber sie hauen ab. Und dann schaut Jesus diese Frau an und sagt, hat dich niemand verurteilt? Nein, sagt sie, niemand. Gut, sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Ihr Lieben, so ist Gottes Liebe, so ist Jesus Christus. Er nimmt diese Frau als Person an, als Mensch an. Er reduziert sie nicht auf ihr sexuelles Fehlverhalten. Oder er reduziert Menschen nicht auf ihre sexuelle Identität, wie wir das oft machen. Jesus nimmt den Menschen an und das heißt überhaupt nicht, dass er eine Verfehlung gutheißt. Denn nachher sagt er zu dieser Frau, nun geh und sündige hinfort nicht mehr. Jesus nennt Schuld beim Namen, aber den Menschen nimmt er grundsätzlich an. Würden wir das bitte nur hinbekommen in unseren evangelikalen Gemeinden? Dann könnten Menschen so sein, wie sie sind. Bei mir hat diese Liebe, die mir in Jesus begegnet, bewirkt, dass ich mehr und mehr meine Scham verliere, weil ich weiß, da ist jemand, der zu mir steht. Da ist jemand, der die Berührung nicht scheut. Jemand, der mich in den Arm nimmt, so wie ich bin. Jesus hat keine Angst vor meinen Abgründen, vor meinen Fehlern, vor meiner Krankheit, vor meiner Sucht, vor meinem Egoismus, vor all den Dingen, die ich an mir selbst nicht leiden kann. Jesus sagt, ich bin für dich, ich nehme dich an. Und dann nimmt er mich an die Hand und sagt, pass auf, jetzt gehen wir gemeinsam weiter und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst dich ändern mit meiner Hilfe und meiner Kraft. Das ist Annahme. Und je mehr ich das erlebe, je mehr ich daraus lebe, umso weniger engt mich dieses ätzende, vernichtende Gefühl der Scham ein. Und darum kann ich heute offener sein. Ich muss nicht immer Masken tragen. Ich muss nicht so tun, als sei ich perfekt. Ich kann endlich damit aufhören, den Menschen etwas vorzuspielen. Und ich übe mich darin mehr und mehr und mehr. Und das Buch, das ich geschrieben habe, ist ein Teil davon. Ich muss hier aber auch ehrlich sagen, dass mich die Scham immer wieder mal packt. Und zwar entsetzlich packt. Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mit unserer mit unserem jüngsten Kind, meiner Tochter, noch einmal gesprochen über das, was vor einigen Jahren bei mir passiert ist, also was mit mir passiert ist, über meine psychische Erkrankung, über meinen Alkoholkonsum. Und nachher, nach diesem Gespräch, hat mich eine abgrundtiefe Scham erwischt und mich gepackt. Ich bin also auch heute nicht frei davon. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. Aber das ist nicht ein Grundgefühl, das mich dauernd begleitet, so wie das früher gewesen ist. Bedingungslose Annahme befreit von der Scham. Und eine Gemeinschaft, in der ich diese bedingungslose Annahme erlebe, lässt mich so sein, wie ich wirklich bin. Aus meiner Sicht geschieht das nur, indem ich die Liebe, die mir in Jesus begegnet, indem ich die aufsauge, annehme und erfahre. Und wenn das eine Gemeinschaft wirklich, wirklich prägt, dann kann sie auch von dieser Annahme geprägt sein. Zwei Stellen noch aus der Bibel, in Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gottes Liebe galt uns schon zu dem Zeitpunkt, als wir sie noch gar nicht verdienen konnten. So dreckig und verlaust und schuldig, wie wir waren, hat Gott uns geliebt. Und dann heißt es auch im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, darum, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wenn unsere Gemeinschaften so sind, dass die Menschen angenommen werden, so wie sie sind, dann wird Gott dadurch gelobt und geehrt. Und ich befürchte, dass das in manchen Gemeinschaften nicht der Fall ist und Gott eben nicht dadurch geehrt wird, sondern dann werden Menschen ausgegrenzt und abgelehnt, wenn sie nicht unseren Normen, unseren Überzeugungen entsprechen. Und darum haben sie Angst, sich zu outen. Und darum laufen wir auch in der Gemeinde mit Masken herum. Aber ganz egal, ob du nun mit christlicher Gemeinschaft was anfangen kannst oder nicht, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Scham zunächst mal etwas grundsätzlich Positives ist, dass sie aber zu einer Zwangsjacke werden kann, die dich kaputt macht. Und diesen Anstoß, diese Anregung möchte ich weitergeben, dass du das einmal reflektierst und darüber nachdenkst, und dass du für dich eine Gemeinschaft findest, in der du der sein darfst, der du bist. Und damit du lernst, ich werde angenommen, ich gehöre dazu und ich darf hier so sein, wie ich bin. Eine solche Gemeinschaft wünsche ich dir und ich hoffe und bete, dass es auch eine christliche Gemeinschaft ist, in der du das erlebst. Soweit erstmal. Es gäbe noch vieles zu sagen zu diesem Thema, aber das würde vermutlich zu lange werden. Die Überwindung der Scham. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Vermutlich in 2 Wochen, denke ich, geht's weiter. Habt bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns wieder, hoffentlich.